interessante Sache, wenn das von den Floristen ausgerufen wurde hier in Deutschland. Aber ich denke, es ist schon eine wichtige Sache, dass wir uns deutlich machen und daran erinnern, dass wir Mütter, aber auch Väter hatten, die uns unser Leben geschenkt haben und die uns hineingenommen haben in ihr Leben, die uns so viel mitgegeben haben von dem, was sie hatten, uns teilhaben lassen an ihrem Leben. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache, so einen Tag daran sich zu erinnern und auch Danke zu sagen dafür. Heute ist das ja oft verbunden mit der Frage der Perfektion, des Perfektionismus. Man möchte natürlich allen seinen Kindern alles Beste mitgeben. Man möchte all das, was so eine Wohlstandsgesellschaft bietet, natürlich für seine Kinder auch erschließen, es ihnen weitergeben, dafür sorgen, dass sie dies können und das haben und jenes machen. Und die Erfahrung, die wir zurzeit machen, ist ja doch auch so, dass das manchmal in einer gewissen Art von Stress mündet, was Kinder alles machen dürfen. Vom Klavierunterricht bis hin zum Ballettunterricht und vom zusätzlichen Spanischkurs, weil man ja nach Spanien zum Urlaub fahren möchte, bis hin zum, was weiß ich was, Nähkurs oder was auch immer da an Sachen den Kindern gegeben werden. Manches Mal sicherlich eine große Hilfe, manches Mal eine große Anstrengung. Meine Kinder sollen alles haben. Natürlich haben das Generationen vor uns auch immer getan und gemacht. Aber heutzutage erleben wir häufig, dass Eltern das als Überforderung wahrnehmen. Und viele von vornherein sagen, das werde ich bestimmt nicht schaffen. Die Entmutigung ist ja doch relativ groß. Sich für Kinder zu Kindern durchzuringen und zu sagen, ja, ich will ihnen Leben geben. Das war ja die Predigt vom letzten Muttertag, die ich mir auch nochmal angelesen habe. Ermutigung, Kinder zu haben, Ja zu sagen zu dieser Verantwortung. Sicherlich auch geistliche Kinder. Das heißt also, Menschen weiter zu sagen, dass Christus uns liebt und das, was Gott für uns getan hat. Und dass das eben nur dann geschehen kann, wenn man von seinem Glauben redet. Dass andere Menschen von dem hören, was mich bewegt, was mich ausmacht. Dass ich sie mit hineinnehme in meinen Glauben, ihnen zum Vorbild werde. All das gehört sicherlich mit dazu. Also ein großes Dankeschön an die Mütter, an die Väter, die sich trauen, die sich getraut haben, Kinder in diese Welt hineinzusetzen, hineinzulegen, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, es ist ein Vorrecht, so ein kleines Geschöpf in Händen zu halten und prägen zu dürfen, die nächste Generation prägen zu dürfen. Was für ein Vorrecht! Natürlich, was für auch für eine Aufgabe, was für eine große Aufgabe, die uns Gott da hineinlegt in unsere Hände. Deswegen, das Gebot, 10 Gebote sind es, aber das Gebot, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter, ist ja nicht umsonst, ist ja nicht etwas, was in die Beliebigkeit hineingestellt wird. Gott möchte das schützen, diesen Bereich zwischen Eltern und Kindern, und stellt es ganz bewusst unter seine segnende, unter seine schützende Hand. Geistliche Mutterschaft, geistliche Vaterschaft. Das heißt, Verantwortung übernehmen, ja, das ist wohl wahr. Paulus hat für seine Gemeinden, in die er hineingegangen ist, ja auch geistliche Mutterschaft und geistliche Vaterschaft übernommen. Hat Menschen von sich und seinem Glauben berichtet, hat Menschen hineingenommen in seinen Glauben, hat ihnen Christus vor die Augen gemalt. Die Entwicklung der Gemeinden waren Paulus nicht gleichgültig, so wie die Entwicklung meiner Kinder mir nicht gleichgültig ist. Das ist auf der einen Seite gut, und das liegt daran, dass ich meine Kinder eben sehr lieb habe und mir ihre Entwicklung wirklich nicht gleichgültig ist. Aber das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, wo es dann nervig wird, wo Eltern ziemlich nervig werden können. Ich will ja nur dein Bestes. Und genau das ist das, was die Kinder, was der Sohn, was die Tochter nun gerade nicht gebrauchen können. Sie wollen es selber entdecken, selber tun. Eltern wollen nur mein Bestes. Natürlich. Eltern sind nicht meine Konkurrenten. Paulus ist für die Gemeinde in Ephesus nicht Konkurrent, auch für die Gemeinde in Korinth nicht. Obwohl sicherlich die Gemeinden sich an ihm, an seiner Persönlichkeit, an seiner Art, wie er sie umsorgt und wo er gesagt hat, dass es längst geht, auch sicherlich gerieben haben. Das ist bei geistlicher Vaterschaft und Mutterschaft ganz genauso wie im Leiblichen. Ich möchte meine Kinder an die Hand nehmen und es gibt Situationen, da ist das ganz notwendig und es gibt Situationen, da reißen sich die Kinder los, um ihre ersten Schritte gehen zu dürfen, gehen zu müssen. Eltern geben für ihre Kinder alles. Ja, weil sie wissen, am Ende der Zeit bekommen sie ja doch alles. Sie erben alles. Denn ich kann nichts mitnehmen. Und auch dieser Gedanke gehört ja zum Thema Elternschaft, Mutterschaft, Vaterschaft. Ich als Vater werde einmal nichts mitnehmen können. Alles werden meine Kinder bekommen. Ob sie darüber so froh und dankbar sind, sei mal dahingestellt. All die Kartons mit all den wichtigen Büchern, die man gelesen hat oder auch nicht. Ein wichtiger Prozess, sich klarzumachen, dass dieser Mensch, den Gott mir am Anfang in die Hand gedrückt hat, nicht mein Eigentum ist und ich alles an ihn abgebe. Auch in der Art der Erziehung, was ich meinen Kindern zumute, wie viel Ballettkurse sie nehmen müssen und all diese Dinge. Meine Kinder sind nicht meine Selbstverwirklichung, das, was ich kann kein Ballett tanzen, muss aber mein Sohn und meine Tochter auf jeden Fall. Ich habe das schon mal gesagt, meinem Vater war es ganz wichtig, dass ich Fliegeroffizier werde, weil er das nicht konnte. Mich Pastor werden zu lassen, ist das eine Erfüllung der eigenen Wünsche? Garantiert nicht. Eine Enttäuschung der eigenen Wünsche loslassen zu können? Und wenn ich das, was ich selber erlebt habe, auf mich und meine Kinder übertrage, ich muss sie auch loslassen. Ich würde gerne, dass sie dies und jenes tun und jenes lassen. Und doch werde ich alles lassen, zurücklassen. Ich bin derjenige, der alles loslassen muss. Es ist ganz wichtig, das wahrzunehmen. Epheserbrief. Auch dieser Gedanke findet sich im Epheserbrief. Ich, der ich Gefangener Jesu Christi bin, der ich Gefangener Christi bin, so sagt er das. Paulus, der in Ephesus am längsten, 3 Jahre lang, für ihn absolute Spitze, Korinth kommt kurz danach, 17 Monate, in Ephesus ist er 3 Jahre geblieben, sonst ist er immer nur ein paar Wochen geblieben. Ephesus, eine ganz wichtige Stadt, Zentrum, Eingangstor und Ausgangstor von Kleinasien, große, wichtige, reiche Handelsstadt. Ehrgeizig. Dort eine stabile Gemeinde zu installieren, eine ganz wichtige Sache. Und dort sich hinein zu investieren, eine ganz wichtige Sache. Ist schön, wenn Eltern, auch geistliche Eltern, aber auch wenn Eltern ihre Kinder wahrnehmen als einen großen Reichtum, was alles an Möglichkeiten in ihnen ruht, sich hinein zu investieren in die Kinder. Eine ganz wichtige Sache. Aber dann doch den Epheserbrief zu schreiben als jemand, der nicht mehr nach Ephesus kann, der nicht nur nicht die Kraft dazu mehr hat, sondern er ist in Fesseln und wird dann nach Rom transportiert. Ganz woanders hin mit ganz anderem Ziel. Wenn man loslassen muss, wenn man seine Kinder loslassen muss, zum Muttertag gehört die Ermutigung, wie im letzten Jahr, zu sagen, trau dich, sag ein Ja zu Kindern. Sag ein Ja zu neuem Leben, das du prägen darfst. Und in diesem Jahr heißt es dann doch eher, nimm wahr, dass du sie loslassen musst. So wie Paulus, Gefangener, du kommst nicht mehr nach Ephesus. Du kannst nichts mehr bewegen, weil du nichts mehr bewegen kannst. Hast Schmerzen, musst deine Kinder loslassen, kannst sie vielleicht nicht mal mehr besuchen, weil es so weit weg ist. Und sie kommen auch immer seltener. Loslassen, wie muss es einem Paulus gegangen sein, wenn er Nachrichten aus Ephesus gehört hat und genau gewusst hat, das kann ich nicht mehr korrigieren, da kann ich nicht mehr hin, da kann ich nicht mehr helfen, da kann ich nicht mehr Maßstäbe weiterreichen. Ich muss sie loslassen, die ganze Stadt, die ganze Gemeinde, Kinder loslassen. Abtreten, es an sie abtreten. Der erste Satz aus dem Predigttext. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Wenn man diesen Satz, oh, das sind ja zwei Verse eigentlich, das sind ja 14 und 15, auf diesem Hintergrund hört, Paulus, der Vater geworden ist vor Ephesus und dem das ganz wichtig war, die Stadt, die ihm am Herzen lag, 3 Jahre war er da, denen muss er jetzt sagen, ich beuge auch meine Knie vor der Vaterschaft Gottes, denn eigentlich, ja, ich bin euer Vater, aber eigentlich ist er euer Vater. Ich beuge meine Knie vor Gott, der eigentlich Vater ist. Du bist nicht, ihr seid nicht mein Eigentum, ihr seid nicht meine Gemeinde, obwohl ihr meine Gemeinde seid, aber ihr seid nicht meine Gemeinde, es ist Gott der Herr über euch. Kinder abgeben in die Hand Gottes hinein. Sie selber geistliche Wege gehen lassen. Geistliche Erfahrung machen lassen. Auch ungeistliche Erfahrung machen lassen, so bitter es manchmal ist. Umwege, wie gerne würde ich meinen Kindern Umwege ersparen. Wie gerne hätten aber auch meine Eltern mir Umwege erspart. Und ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Natürlich wollte ich meinen eigenen Weg gehen. Was denn sonst? Und muss es dann meinen eigenen Kindern auch zubilligen? Muttertag, Vatertag. Du musst sie loslassen. Du musst sie letztlich an Gott abgeben. Ich beuge meine Knie auch vor dem, der eigentlich Vater ist. Er ist eigentlich Vater. Sie hineinführen in die Beziehung zu Gott selber, zu Christus selber. Und das kann nicht früh genug anfangen. Miteinander beten lernen, miteinander Bibel lesen lernen. Aber dann auch sie selber Bibel lesen lassen und nicht nur so Bibel lesen, wie ich's gerne hätte und es tue. Kinder zu zeugen, Kinder in die Welt zu setzen, zu Kindern Ja zu sagen, das ist eines. Und sie dann in die Welt zu entlassen, das ist tatsächlich ein anderes. Alle Vaterschaft misst sich in ihm, so heißt es in meiner Jerusalemer Übersetzung. Und ich meine, Luther übersetzt das auch so ähnlich. Hier Hoffnung für alle nimmt es ja so ein wenig in verständliches Deutsch hinein. Alle Vaterschaft misst sich an ihm. Ja, meine Vaterschaft an meinen Kindern hat sich auch an ihm gemessen. Er ist der eigentliche Vater, nicht ich. Kinder sind sein Eigentum, nicht mein Eigentum, also habe ich mich dementsprechend zu verhalten. Mein Sohn, meine Tochter ist nicht mein Eigentum. Das hat Konsequenzen. Und sie sind meine Kinder, auch wenn sie andere Wege gegangen sind. Da kann ich nicht sagen, jetzt sind wir getrennte Leute, du bist ja einen Weg gegangen, den hätte ich dir nie geraten. Das geht nicht. Mein Sohn ist mein Sohn, meine Tochter ist meine Tochter. Und das bleibt so. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater, von dem alle Vaterschaft ihr Maß nimmt. Gott, der sein Liebstes für uns gegeben hat. Und nicht, der sein Liebstes von den Kindern einfordert. Jetzt müsst ihr aber. Das ist schon eine ganz andere Geschichte, von den Kindern all das einzufordern. Jetzt müsst ihr mich aber. Wozu habe ich euch in die Welt gesetzt? Und plötzlich kommen die Kinder in einen Druck, in den sie nicht hineingehören. Es muss ihr eigenes Leben sein. Natürlich ist Leben immer aufeinander bezogen, selbstverständlich. Alle Vaterschaft misst sich in ihm. Wenn dann der zweite Vers, das ist ja eigentlich schon der nächste, der 16., ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Er möge euch reichlich geben. Geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft hat das Ziel, dass die Kinder in die Nähe Christi kommen und merken, dass er die Quelle des Lebens ist. So sehr Paulus an anderen Stellen sagt, etwa im Korintherbrief oder auch an anderen Stellen sagt, er nehmt mich zum Vorbild, ahmt mich nach in dem, was ich tue und sage und all diese Dinge, nehmt mich zum Vorbild, schaut mein Leben an und ahmt mich nach. So muss er hier im Epheserbrief sagen, meine Zeit geht zu Ende, damit ihr reich werdet an seiner Herrlichkeit. Ich habe bald nichts mehr zu melden. Oh, das wäre schön, wenn manche Väter und Mütter das wahrnehmen würden. Vielleicht endlich wahrnehmen würden, dass sie bei ihren Kindern schon lange nichts mehr zu melden haben. Ich möchte, dass du reich wirst an seiner Herrlichkeit und nicht an dem, was ich gerne von dir möchte, Sohn. Und Tochter. Oder es ist schwer. Es ist schwer, loszulassen, wirklich loszulassen. Paulus muss das sicherlich auch brutal lernen. Er hat immerhin Ketten an Händen und Füßen. Er weiß, er geht nach Rom und nie wieder nach Ephesus. Und dort werden Dinge mit ihm gemacht, die er nicht gerne hat und hatte. Damit du, Sohn, reich wirst an dem Reichtum der Herrlichkeit Christi. Du hast zwar meinen Namen, aber du bist doch Gottes Geschenk und sein Eigentum und hast nicht meine Wünsche zu erfüllen. Oh, wie ist das schwer. Ja, loszulassen. Die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich und es ist doppelt schwer, Kinder in eine Welt hineinzulassen, die man selber für merkwürdig, für fremd empfindet. Ich kann mich gut erinnern an die Worte meiner Mutter, jung in die Welt, da möchte ich nicht leben, in der Welt, in die du hineinwächst. Das möchte ich eigentlich. In die Welt, in die du hineinwachsen musst, das hat sie mir oft gesagt, möchte ich, das ist zu merkwürdig. Die Musik, die wir damals spielten, war sowieso viel lauter, mach doch endlich diesen, da kann ja auch keiner, warum musst du immer so laute Musik? Das war natürlich eine Welt, die meinen Eltern völlig fremd war und völlig Geht es mir nicht manchmal genauso? Die Welt, in die ich meine Kinder hineinlasse, loslassen muss, wird mir fremd. Mädchen, was du in WhatsApp oder Facebook an Bildern postest, weißt du, dass die ganze Welt das sehen kann, dass das nie wieder aus dem Internet herauszuziehen ist? Das möchte ich nicht. Ich habe kein Facebook, ich habe kein WhatsApp, und das Handy mussten mir meine Töchter schenken, weil ich es nicht wollte eigentlich. Geht es mir nicht genauso wie meiner Mutter, du in der Welt, in die du hineinwächst, da möchte ich eigentlich nicht leben. Mir geht es doch plötzlich ganz genauso. Ich fand es damals hochinteressant mit dieser modernen Musik und all diese Dinge. Das war doch interessant, was da an neuen Sachen entsteht. Das wollte ich entdecken und wollte ich es erleben. Möglicherweise geht es meinen Kindern und deinen Kindern auch so, dass sie diese Welt erleben möchten, die dann neu auf sie zukommt und meine Welt von gestern und vorgestern ohne WhatsApp viel zu langweilig empfinden. Jung, die Welt, in die du hineinwachsen musst, da möchte ich nicht mehr, das ist nicht mehr meins. Mir geht's genauso. Paulus geht es ganz genauso. Jerusalem ist fromm und jüdisch, da weiß man, was man hat. Ephesus ist Hafenstadt. So wie vor einigen Wochen mit Kolosse ist Ephesus auch in Kleinasien. Kleinasien ist das Tor zum Osten und der Schmelztiegel für all die Völker, die von Osten in Richtung römisches Reich drängen. Auch all die Waren, auch all die Gewürze, auch all der ganze Handel, alles was von Osten und Nordosten kam, musste durch Kleinasien, die heutige Türkei, durch und wurde über Ephesus, den Hafen und die drumliegenden Häfen verschifft. Ephesus, da kam alles an. Ein Schmelztiegel, auch alle Religionen, der Kybele-Kult hatte dort einen großen Tempel und so weiter und so weiter. Und auch die römischen Gottheiten, die Römer hatten ja nur gefordert, dass die römischen Gottheiten verehrt werden. Loyal war man zum römischen Staat, wenn man die römischen Gottheiten verehrte. Ob man dazu noch den zweiten, dritten, vierten Gott hatte zu Hause oder in andere Tempel hineinging, war völlig egal. Paulus muss die Gemeinde, die Leute, die sich bekehrt haben, in eine Welt hineinlassen, wo es nicht nur jüdisch und Schluss ist, sondern da waren Götter, die waren seltsam. Gerade die Diana in Ephesus mit den vielen Brüsten da vorne, schaut euch mal Bilder an. Es ist doch, was muss ein geistlicher Vater für Ängste haben, eine Gemeinde in so eine Multikulti-Situation zu entlassen. Jeder kann sich seinen Gott schnitzen und wenn du willst, bringst du noch einen Nächsten mit. Der Glaube der Väter, da muss sich doch Gemeinde verändern, da muss sich doch der Glaube an Gott, den einen Gott, völlig verändern, wenn man in einer Stadt wohnt, wo ganz viele Götter sind. Und Ephesus hat mit Milet und Smyrna konkurriert. Sie wollten unbedingt den Kaisertempel noch haben, den Kaiserkult, wo der Kaiser in Rom als Gott verehrt wird. Erst, ich glaube, Diokletian ist es, der ist dann Domitian, ist es, der dann diesen Kaiserkult genehmigt. Das musste von Rom, von oberster Stelle genehmigt werden. Ephesus hat darum gekämpft, diesen Kaiserkult auch noch zu haben. Und mit Pergamon, der eigentlichen Hauptstadt von Kleinasien, haben sie konkurriert in Reichtum und Macht und Einfluss. Eine ehrgeizige Stadt. Reich. Man muss den Kindern ja auch sagen, reich, jung, Geld brauchst du, du musst Geld verdienen, aber mach Geld nicht zu deinem Gott. Es ist gut, ehrgeizig zu sein, dem nachzueifern, Karriere zu machen, aus seinem Leben etwas zu machen, aber schau, dass deine Karriere nicht zum Gott wird. Ephesus als Beispiel dafür, dass Paulus ringt mit der Gemeinde in dieser hochbrisanten Situation, ihren Mann zu stehen. erwachsene Gemeinde zu werden. Nicht dem Reichtum hinterherzuhängen und nicht den vielen Göttern hinterherzuhängen. Nicht zu ehrgeizig zu werden, aber ein wenig Ehrgeiz. Es ist eine Gratwanderung, genau für Paulus auch, für eine ganze Gemeinde. Und es hat ja auch einen Sogeffekt, wenn man in einer Stadt wohnt, die Erste werden will und die Beste werden will. Gerade um 23 nach Christus gab es ein großes Erdbeben. Ephesus musste neu aufgebaut werden. Man musste und konnte mit dem Reichtum neu aufbauen. Und man hat neu aufgebaut in großer Art und Weise, sodass die Nachbarstädte staunten, was die Epheser sich leisten konnten. Eine Marmorstraße vom großen Amphitryon rüber zur Celsus-Bibliothek. Aus Marmor. Bau du dir mal einen Gartenweg aus Marmor. Du weißt, was das kostet. Und dann runter an die Hafen, an die Hafenmole, 1,5 Kilometer etwa, aus Marmor. Bau du dir mal einen Vorgarten aus Marmor, sodass die Nachbarstädte wissen, wo der Gong hängt hier in dieser Stadt. 60, 61, 62 wurde der Hafen nochmal richtig ausgebaggert, damit nochmal richtig Geld in die Stadt reinkommt. In einer Stadt zu wohnen, die streben, die ehrgeizig ist, die besser sein will, reicher sein will als die anderen. Lasst euch davon nicht anstecken. Werdet reich an der Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Da läuten doch die Glocken, wenn man diese Worte hört. Paulus versucht der Gemeinde deutlich zu machen, dass der Reichtum doch nicht an Geld hängt. Werdet reich an der Herrlichkeit Gottes. Was für ein wichtiger Hinweis. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater. Beugt eure Knie nicht vor Diana. Beugt eure Knie nicht vor Zeus und Jupiter, vor Venus. Es gab ein großes Haus der Venus, Göttin der Liebe. Na, was hat man darin gemacht? Beugt eure Knie nicht bei der Venus. Das hat doch Aussagen. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater Jesu Christi, und werdet reich an seiner Herrlichkeit. Denn Gott kann mehr tun, das kommt jetzt gleich, das sollten wir lesen. In seiner Liebe solltet ihr fest verwurzelt sein, auf sie solltet ihr bauen. Die nächste Folie, wenn du sie mal weiterliest. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals erfassen können. Dann wird diese göttliche Liebe auch immer euch mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Mit dem ganzen Verstand können wir Gott nicht erfassen. Das war ein Thema der Griechen. Erkenntnis. Die ganze Breite und Tiefe, die ganze Länge und Höhe, das war ein Begriff der philosophischen Stoa. Paulus setzt dagegen, dass man Gott mit dem Verstand nicht erfassen kann. Für die Griechen war natürlich nur der, der einen hohen Intellekt hat, kann diesem Gott, der alles konstruiert hat, der himmlische Konstrukteur, der Ingenieur, der im Himmel sitzt, den kann nur jemand erkennen und erfassen, der genauso intelligent ist oder ein bisschen weniger. Deswegen waren die Griechen ja Philosophen, Mathematiker, Physiker. Sie wollten Gott erkennen. Und Paulus sagt, nein, mit dem Verstand werdet ihr Gott nie erkennen können. Ihr könnt um Dinge beten, aber Gott tut größere und mehr Dinge als das, was wir uns jemals ausdenken können. Lest im Lutherdeutsch. Luther hat das etwas präziser ausgefasst als die Hoffnung für alle. deutlich zu machen, dass unser Verstand nicht ausreicht. Das war in einer Stadt, die ein zweites Gymnasium aufgebaut hat. Bildung. Celsus-Bibliothek wurde zweistöckig gemacht. Das heißt was. Der Verstand Heraklit, der Philosoph, ein großer Philosoph, war ansässig in Ephesus. Die Stadt hat sich auf die Erkenntnis, auf die Philosophie etwas eingebildet. Und so dachten ja auch die Griechen. Den höchsten Verstand muss man erkennen und fassen mit einem hohen Intellekt meinerseits. Dumme Leute können mit Gott nichts anfangen. Und Paulus redet ganz anders. Gott kann man nicht mit dem Verstand erfassen. Aber mit der Liebe Christi, sich lieben lassen durch den, der für mich alles gibt, eine ganz andere Art und Weise. Verstand. Sich mitreißen lassen von der Welt, die um mich herum ist. Eine Frage an uns als Eltern immer wieder. Wie können meine Kinder bestehen mit ihrem Glauben in dieser Welt, in der wir leben? Das gilt für Paulus, das galt für Paulus mit der Gemeinde Ephesus ganz genauso. Ich schreibe euch als der Gefangene Jesu Christi. Ich muss euch loslassen, ich kann nichts mehr für euch tun. Ihr müsst jetzt selber. Alle Vaterschaft hat ihr Abbild von dem Vater im Himmel. Von mir nicht mehr. Haltet euch an Christus selber, lest an seinem Leben, wie ein Leben vor Gott gut läuft. Loslassen. Zum Schluss. Paulus mündet ins Lob hinein. Wenn ich die Übersetzung der Jerusalemer nehme, hört sich ab Vers 15 der ganze Teil als ein Segen an. Möge Gott in sich, ich lese es mal hier vor, sonst wird es zu merkwürdig. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, dass ihr erstarket und so weiter. Es hört sich an, diese mahnenden Worte sind eigentlich eingepackt als Segen. Möge euch Gott in seiner Herrlichkeit und zum Schluss ein Lobgesang. Bei aller Angst, die wir um unsere Kinder haben, dass sie in dieser merkwürdigen Welt Schiffbruch erleiden, möge unsere Angst einmünden in ein Segensgebet und dann in ein Lob. Gepriesen sei Gott, der mehr tun kann, als ich mit meinem Verstand mir ausdenken kann, auch als meine Angst sich ausdenken kann. Denn Gott kann mehr tun. Und Gott kennt diese Welt, in die meine Kinder hineingehen, schon viel besser. Herr, dir vertraue ich sie an und unter deinen Segen stelle ich meine Kinder. Wer weiß, was morgen kommt, wenn ich nicht mehr bin, wenn ich nicht mehr korrigieren kann. Herr, ich lege sie in deine Hände und segne sie in deinem Namen und darüber preise ich dich. Offensichtlich ist das Herz des Paulus ruhig geworden, weil er mit all seinen Sorgen in ein Lob einmündet. Das wünsche ich euch als Eltern, als Mütter, dass all eure Sorgen, genau wie bei Paulus, in dieses Lob und in den Segen einmünden für eure Kinder. Lasst uns miteinander beten. Ich möchte dann das Gebet beschließen.